Folge 70 vom Klartext-Podcast mit Thilo Baum. Herzlich willkommen heute. Qualifikation oder Kompetenz? Für alle, die ihr Internet und ihr Telefon über die Telekom beziehen, habe ich eine gute Nachricht. Die Nachricht lautet, es kann keine Fehler geben. Ich habe eine Meldung gefunden in der Pressebox, die verlinke ich Ihnen im Teasertext zu meiner Podcast-Episode heute, von 2015. Das heißt, das Ding ist mehr als 5 Jahre alt. Und darin steht, der TÜV Rheinland zertifiziert Qualitätsmanagement, Informationssicherheit und IT-Servicequalität bei der Telekom Deutschland. Da geht es um das Audit gemäß ISO IEC 20000 und es geht um die Revision 9001:2015. Wir merken schon an der Formulierung Revision 9001:2015, dass wir es hier mit technokratischer Sprache zu tun haben. Eine menschliche Sprache würde das Ganze irgendwie so formulieren, dass man es aussprechen kann, aber aus technokratischer Sicht sind das alles ganz eindeutige Bezeichnungen. Die sagen dann vielleicht dem Leser nichts, aber das ist an dieser Stelle dem Technokraten egal. Was sagt denn dem Leser die Überschrift, der TÜV Rheinland zertifiziert das Qualitätsmanagement der Telekom Deutschland? Also für mich heißt das, es gibt keine Probleme. Für mich heißt das, die Qualität bei der Telekom ist gesichert. Das heißt auch, alle Probleme und Ärgereien, von denen man so im Internet liest, die mit der Telekom zu tun haben, oder ich will natürlich fair sein, mit anderen Telekommunikations- und IT-Anbietern, aber nachdem es eine solche Zertifizierung gibt, kann es diese Probleme nicht geben. Also alles, was wir bei Telekom hilft, lesen, das verlinke ich Ihnen auch, kann nicht sein. Ein Beispiel vom Oktober 2020, ein User schildert seine Erfahrungen mit dem Support. Ich habe 3 Tage lang versucht, über den Chat einen Kundenberater zu erreichen. Ich habe circa 50 Mal die Auswahl Mobilfunk, Festnetz und Bundesland getätigt, Namen eingegeben, Feedback, Wartezeit sei kurz, teilweise bis zu 8 Minuten. In jedem dieser 50 Fälle kam über 10 Minuten lang die Meldung, dass der nächste freie Kundenberater sich meldet und das ging dann noch eine ganze Weile so weiter und er schreibt am Schluss, mir ist es somit in 4 Tagen und etlichen Stunden meiner Zeit immer noch nicht gelungen, jemanden zu erreichen, der mir bei meinem Problem hilft. Gerade in diesem Moment befinde ich mich erneut in der Warteschlange. Die angekündigten circa 16 Minuten Wartezeit sind längst überschritten und ich nutze die Zeit, um in diesem Beitrag meine Erfahrung mit dem Support der Telekom zu teilen. Sie ist absolut unterirdisch. Zitat Ende. Ja, das sag ich Ihnen jetzt. Hey, die Telekom hat im Jahr 2015 ihr Qualitätsmanagement vom TÜV Rheinland zertifizieren lassen. Es kann nicht sein, was dieser User erlebt. Denn das Qualitätsmanagement der Telekom ist ja schließlich zertifiziert und damit ist Qualität gegeben, oder? Ich bin ja auch ein gebranntes Kind in Sachen Telekom und zwar hatte ich 2 ganz ähnliche Phänomene bzw. Probleme. Also einmal im Jahr 2019 hat die Telekom Glasfaser gelegt zu unserem alten Haus. Das ist eine tolle Geschichte. Die Geschwindigkeit des Internets war damals oder ging damals sehr stark nach oben. Das war prinzipiell schön. Das Problem war, wir hatten Abbrüche ohne Ende. So, ich erzähle der Telekom und ein befreundeter Elektroingenieur ist auch an der Sache dran. Wir versuchen der Telekom klarzumachen, dass wir hier ein Problem haben, das nicht im Haus liegt und trotzdem schickt mir der Support einen Router nach dem anderen zum Austausch. Also dieses erste Level, bei dem man landet, wenn man sich an die Telekom wendet mit einem Problem, hat also die ganze Zeit darauf beharrt, weil das irgendeinem Leitfaden entspricht, dass wir den Router austauschen sollen. Und ich habe den Kolleginnen und Kollegen bei der Telekom gesagt, es sind ja mehrere, es sind ja viele, man erzählt ja immer alles wieder von Neuem. Schon dieser Umstand lässt mich überlegen, wie man ein Qualitätsmanagement unter diesen Bedingungen zertifizieren kann. Ich habe ihnen gesagt, es liegt nicht am Router, glauben Sie es mir. Ich habe hier bei verschiedenen Routern mittlerweile immer wieder das gleiche Problem nachvollziehen können. Ihr habt Glasfaser verlegt, seitdem existiert das Problem. Schon von daher finde ich, es ist recht unwahrscheinlich, dass das Problem beim Router liegt. So, was war das Ende vom Lied? Die ganze Geschichte hat Wochen gedauert, bis die Telekom endlich irgendwann einen Fachmenschen geschickt hat, der tatsächlich erkannt hat, dass das Adernpärchen irgendwo zwischen DSL-Kasten und unserem Haus defekt ist, störungsanfällig ist, und dann hat er ganz einfach unseren Hausanschluss auf ein anderes Adernpärchen gelegt. Seitdem lief der Internetanschluss mit unserem gewöhnlichen Router perfekt, ohne Unterbrechungen, monatelang, dass es ab und zu mal einen Abbruch gibt. Klar, da meckert auch keiner drüber. Hin und wieder mal ist die Verbindung platt und baut sich wieder auf. Aber eben nach einem Vierteljahr und nicht alle 10 Minuten. So, diese Geschichte, die ich erlebt habe bei unserem Haus in der Rhön, die durfte gar nicht passieren, die konnte gar nicht passieren, denn schließlich hat der TÜV Rheinland das Qualitätsmanagement der Telekom zertifiziert und insofern ist die Qualität bei der Telekom doch gegeben, oder? Wir sprechen heute im Podcast über den Unterschied zwischen Qualifikation und Kompetenz. Was hat das mit der Telekom zu tun? Ja, eine ganze Menge. Unser deutsches bildungsbürgerliches Denken legt Wert auf Qualifikation und weniger auf Kompetenz. Das heißt, wir durchlaufen offizielle Prozesse, Zertifizierungen, zum Beispiel Abitur, zum Beispiel Hochschulabschluss, zum Beispiel Promotion, zum Beispiel Facharztausbildung. Wenn wir solche Qualifikationen durchlaufen, haben wir am Schluss einen Zettel, ein Zertifikat, auf dem uns etwas bescheinigt wird, aus einer technokratischen, bürokratischen Sicht heraus. Wir haben also nach irgendeiner Checkliste irgendwelche Bedingungen erfüllt, die jemand theoretisch definiert hat. Also bitte nichts gegen die Facharztausbildung, die ist mit Sicherheit fundiert. Ich will auf etwas anderes hinaus. Auch viele andere dieser theoretischen Listen sind fundiert. Ich will auf etwas anderes hinaus. Sie bilden nicht die Realität ab. Der Check, ob jemand qualifiziert ist, sagt nichts darüber aus, ob er auch kompetent ist. Also, ein Zertifikat der Telekom vom TÜV Rheinland ist ein wunderschönes Feigenblatt. Das kann man vor sich hertragen und sagen, hey, schaut mal, wir erfüllen Qualitätsbedingungen. Aber wenn das dann in der Realität beim Kunden völlig anders läuft, dann stellt sich die Frage, was ist dieses Zertifikat wert, dieses Blatt Papier? Wenn also eine Qualifikation vorliegt, also jemand ist zum Beispiel Rechtsanwalt zugelassen, ja, hat also dann ordentlich Jura studiert mit 2 Staatsexamen und allem drum und dran, dann ist er als Rechtsanwalt zugelassen. Das ist nett, aber er ist deswegen noch lange kein guter Rechtsanwalt. Und nochmal zur Telekom zurück. Das Witzige ist, wir ziehen ins Münsterland. Wir haben jetzt hier ein schönes großes Haus und wir haben hier auch einen Internetanschluss gelegt. Der Internetanschluss hier ist auch sehr schnell. Wir haben eine 100.000er Leitung, da gibt es nichts zu meckern. Wir sind irgendwann im Laufe des Oktober, November hier eingezogen. Da haben wir diese ganzen, was weiß ich, die Umzüge gemacht und die Technik aufgebaut, das Studio eingerichtet und solche Sachen. Und dann plötzlich, Ende November, ändert sich die Performance des Internetanschlusses. Ungefähr seit dem 30. November, 1. Dezember herum, haben wir massive Abbrüche. Das heißt, die Internetverbindung ist ständig unterbrochen. Alle paar Minuten gab es Abbrüche. Das hat die Telekom dokumentiert, das habe ich dokumentiert, das ist alles unzweifelhaft. Und ich hatte die gleiche Arie wie zuvor. Also zuerst bei der Hotline anrufen, dann gegen die Wand erzählen, dann wird das irgendwie jemandem zugeleitet und dann passieren verrückte Sachen. Also ein Subalterner, ich hatte das schon mal in einem Podcast erzählt, ein Subunternehmer der Telekom kommt vorbei, sagt mir ins Gesicht, er wird unseren Anschluss reparieren, auch wenn der Nachbarn ausfällt, das sei ihm völlig egal, denn laut seinen Unterlagen gibt es keinen Anschluss bei den Nachbarn, die kriegen ihr Internet wahrscheinlich irgendwie über Satellit, aber keinesfalls über Festnetz. Ich habe ihm gesagt, doch, die haben einen Vodafone-Festnetzanschluss und hier dieses Kabel, das an der Außenwand entlang geht, zu den Nachbarn rüber, das ist die Verbindung. Dann sagt er nein, laut meinen Unterlagen nicht. Und er hat dann unseren Anschluss wiederhergestellt und den der Nachbarn ausgeschaltet. Darüber habe ich mich beschwert, dann wurde das eskaliert und die Aufgabe war, beide Anschlüsse verfügbar zu machen. Und das gab dann eben ein entsprechendes Hin und Her und es war an keiner Stelle irgendwie zuverlässig, sich darauf verlassen zu können, dass wir Internet haben. Nach einer weiteren Operation war dann der Anschluss der Nachbarn wieder in Ordnung und unserer tot. Und das war das Ping-Pong-Spiel. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, nachdem ein Bautrupp und ein Servicetechniker da waren und ohne Lösung wieder abgezogen sind, habe ich das wieder eskaliert und gesagt, Leute, ich brauche hier einen Ingenieur. Ich brauche einen Telekom-Ingenieur, jemand, der wirklich clever ist. Niemand, der nach irgendeiner Checkliste arbeitet, die den Fall, den wir hier haben, nicht berücksichtigt. Ihr könnt mit eurem Schema F-Denken hier nicht weitermachen, das geht nicht. Und das könnte unter anderem daran liegen, dass eure Dokumentation falsch ist, euer Personal aber dokumentationsgläubig und dass es elendlang dauert, bis man solche Leute mal davon überzeugt hat, über ihren Tellerrand hinauszublicken. So, und jetzt haben Sie aber ein Unternehmen, das von Schema F-Denken geprägt ist. Versuchen Sie das mal dazu zu bewegen, lösungsorientiert und pragmatisch zu denken. Das ist nahezu unmöglich. Es ging dann so weiter, dass meine Anforderung eines Ingenieurs weitergeleitet wurde an genau den Subunternehmer, der schon mal da war. Und ich warte auf den Ingenieur, der war zugesagt für einen bestimmten Zeitraum. Ich sitze und warte, Internet kaputt, ich gehe übers iPhone ins Netz. Der kommt nicht, er kommt einfach nicht. Und dann hake ich nach und erfahre bei der Telekom, bei der Dispo, dass dieser Auftrag, trotz der klaren Kennzeichnung, dass wir einen Ingenieur brauchen, an die gleiche Firma gegangen ist, die schon mal gesagt hat, uns interessiert der Anschluss der Nachbarn nicht. Und dass die natürlich den Auftrag zurückgegeben haben, weil sie keinen Ingenieur haben. So, und so lief das die ganze Zeit. Am Schluss waren es Wochen, bis irgendwann ein cleverer Ingenieur der Telekom den Fehler gefunden hat. Und was war's? Das Adernpärchen lag irgendwie so im Kabel, dass es gestört war. Und die Telekom hat das Adernpärchen getauscht und der Anschluss ging wieder. So, und meine Frage ist, was am 30. November plus minus zwei Tage bewirkt hat, dass unser Telefonanschluss, Internetanschluss gestört war? Die Frage ist bei der Telekom noch offen. Und weil der TÜV Rheinland natürlich die Telekom zertifiziert mit ihrem Qualitätsmanagement, ist diese Frage auch noch beim TÜV Rheinland offen. Also ganz großartige Empfehlung für Sie, wenn Sie Schwierigkeiten haben mit der Telekom, wenn Sie da sich im Gestrüpp der Zuständigkeiten verheddern, wenn es in Ihre Zeit geht und Ihnen langsam wirklich einen existenziellen Schaden bedeutet, sich mit der Telekom rumzuschlagen, dann wenden Sie sich gleich an den TÜV Rheinland. Der TÜV Rheinland verantwortet dieses Zertifikat übers Qualitätsmanagement und meine Erfahrung mit dem TÜV Rheinland ist absolut positiv. Die haben bei der Telekom angefordert, eine Erklärung, was ist da los? Dann hat mir der TÜV Rheinland zurückgeschrieben, Herr Baum, also laut Telekom wurde das Problem gelöst und Sie über alle Schritte informiert. Und daraufhin sage ich, ja, ja, klar, natürlich inzwischen, nach Wochen hat das geklappt, aber was war denn da los? Wie kann denn das sein, wenn die Telekom doch ein Qualitätsmanagementszertifikat vom TÜV Rheinland hat? Und diese Antwort, auf die warte ich noch. Wenn der TÜV Rheinland mir in dieser Sache antwortet und über die Telekom herausbekommt, wer am 30. November plus minus zwei Tage am DSL-Kasten herumgebastelt hat und bewirkt hat, dass unser Telefonanschluss kaputt war, wenn ich den habe mit Namen und Adresse, dann melde ich mich wieder. Warum bin ich so ärgerlich über die Telekom? Ganz einfach. Als die Internetleitung Anfang Dezember nicht funktioniert hat und ich aber trotzdem mit sehr komplexen Anwendungen übers Internet arbeiten wollte und musste, weil ich davon lebe, also Internetkonferenzen, Zoom, was auch immer, Skype, auch noch solche Dinge, also Online-Seminare, bei denen es keine Abbrüche geben darf, bin ich zum Teil wieder zurück in die Rhön gefahren, weil ich dort im Forsthaus noch einen funktionierenden Anschluss hatte bis Ende Dezember und habe einfach Teile des Studios wieder mit zurückgeschleppt und wieder aufgebaut. Und vom Münsterland in die Rhön sind es halt 400 Kilometer. Das sind alles Folgen des Qualitätsmanagements oder vor allem Prozessmanagements bei der Telekom, die es einfach nicht schafft, in vernünftiger Zeit das Ganze zu lösen. Einer der cleveren Telekom-Ingenieure hatte mir auch noch gesagt, man hätte diesen Fall viel früher eskalieren müssen. Ja klar, da stimme ich ihm zu. Nur die Frage ist, Warum habt ihr das denn nicht eskaliert? Was ist denn da los? Und wieder die Frage an den TÜV Rheinland. Wie kann es eigentlich sein, dass ein TÜV-zertifiziertes Unternehmen beim Thema Qualität eine solche Performance liefert? Gut, das ist jetzt die Sache Telekom, aber ich will nochmal zum Hauptproblem zurückkommen. Das Hauptproblem in unserem Kulturraum ist, dass wir lieber der Aktenlage glauben als der Realität. Als dieser Subunternehmer hier war, hat er in seine Unterlagen geschaut und dem geglaubt, was da steht. Was da stand, war aber falsch. Die Dokumentation war falsch. Das habe ich später von der Telekom gehört. Die haben das wohl inzwischen korrigiert. Jetzt haben sie aber einen bestimmten Menschenschlag, der arbeitet in diesen Bereichen und der interessiert sich nicht für die Realität, sondern nur für das, was aktenkundig ist. Und das ist unsere Krankheit. Wir glauben der Aktenlage mehr als der Realität. Das hat unfassbar viele Folgen. Also ich sag mal so, Sie haben einen Verbandskasten im Auto. Ja, den müssen Sie dabei haben. Dieser Verbandskasten entspricht der DIN-Norm 13164. Im Verbandskasten befinden sich im Auto zum Beispiel Heftpflaster, Fingerkuppenverband, Verbandspäckchen. Das ist kurios, oder? Ich finde in meinem Autoverbandskasten nur Sachen, die ich bei einem Zeltlager mit Kindern super gebrauchen kann, falls sich mal ein Kind das Knie aufschlägt oder sich beim Schnitzen verletzt, dann kann ich das Kind verarzten. Aber bei einem Autounfall? Es gibt ein tolles Buch von Ann-Christina Welz, die schreibt über mögliche und häufige Verletzungsmuster bei PKW-Unfällen. Und dann schreibt sie Dinge wie, bei der Vorwärtsbewegung wird der Fahrer gegen das Lenkrad gedrückt, der Kopf stößt gegen die Decke oder Windschutzscheibe. Da ist ein Schädel-Hirntrauma möglich, unterschiedliche Schwere. Gerade wenn er angeschnallt ist, absorbiert der Sicherheitsgurt die Energie. Beim Abbremsen der Vorwärtsbewegung bleibt der Rumpf weiter in Bewegung, absorbiert entlang der Wirbelsäule Energie, spinaler Schock. Je nach Fahrerposition stößt er mit dem Thorax, also dem Brustkorb, gegen das Lenkrad. Die jeweiligen Organe werden in Mitleidenschaft gezogen. Seitenaufprall, die Kompression des Thorax, also Brustkorbs, kann eine Lungenkontusion und Rippenfrakturen, also gebrochene Rippen, sind möglich. Spannungspneumothorax, also die Lunge ist betroffen, der Oberkörper ist betroffen. Aortenrupturen bedeutet, ein Blutgefäß platzt durch die Scherkraft bei einem Seitenaufprall. Jo, und was ist im Verbandskasten drin? Pflaster. Ich finde darin nicht einmal eine Flasche Jod. Aber wenn das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, dann bekommen wir richtig Ärger. Entweder wenn uns die Polizei anhält und den Kasten prüft oder wenn die Hauptuntersuchung ansteht. Du kommst mit einem abgelaufenen Verbandskasten nicht über den TÜV, streng genommen. Natürlich sagen die dann, okay, liebe Werkstatt, hier steck für 10 Euro so einen Kasten rein. Aber eigentlich ist das nicht nötig, denn was in ihrem abgelaufenen Verbandskasten drin ist, funktioniert noch. Sie brauchen es nur bei einem Unfall nicht. Man braucht es vielleicht, wenn man an einem Oldtimer rumschraubt und sich an einer scharfen Kante verletzt. Aber was Sie in einem Verbandskasten haben, spielt bei Unfällen eigentlich keine Rolle. Wir haben also abstrakte, hochvergeistigte Konzepte, nach denen wir uns richten in Deutschland. Diese hochvergeistigten, abstrakten Konzepte stellen Theoretiker zufrieden. Ja, also ein Theoretiker als Polizeibeamter sagt, oh, Verbandskasten, toll, haben Sie dabei, super, ist nicht abgelaufen, ist sogar griffbereit, aber dass wir den beim Unfall nicht gebrauchen können, darüber denkt ein Technokrat nicht nach. Der denkt nur über die Vorschriften nach, nicht über die Implikationen der Realität. Und nehmen wir nochmal einen Arzt. Wie gesagt, es ist super, wenn jemand ein Facharzt ist. Ich habe hohe Achtung vor diesen Leuten. Aber durch eine Qualifikation, durch ein Zertifikat erfahren wir nichts über die Kompetenz eines Arztes. Ich will Ihnen was über Kompetenz erzählen und über Oldtimer. Es gibt in Poppenhausen in der Rhön eine Werkstatt, das ist eigentlich ein Dodge-Händler, die arbeiten vor allem mit Dodge. Aber da arbeitet der Matthias und weiß nicht, Matthias, ob du den Podcast hörst, aber ich grüße dich auf diesem Wege. Und du hast ein Getriebe von 1977 auseinandergeschraubt und wieder zusammengesetzt, einfach so, weil du weißt, wie es geht und weil du es kannst und weil es am Ende wirklich ein Teil der Restaurierung meines Oldtimers war, ohne den dieses Auto heute überhaupt nicht fahren würde. So, das ist Kompetenz. Eine Qualifikation, also zum Beispiel, dass eine Autowerkstatt irgendwie eine Fachwerkstatt ist oder diese Urkunden, die man dann da an der Wand hängen sieht im Autohaus, das ist alles Theaterdonner. Das sagt überhaupt nichts über die Kompetenz einer Werkstatt aus. Ich habe noch ein krasses Beispiel. Ein Freund von mir hat ein sehr bekanntes, stylisches Modeauto. Ja, also so ein schickes Ding. Nur der Spritverbrauch ist zu hoch. Und das misst er auch mit Tankquittung und Kilometerzähler und kommt glasklar zu dem Schluss, der Wagen verbraucht viel zu viel Sprit, mehr als er sollte. Mit der Information geht er in der Werkstatt. Was macht die Werkstatt? Die Werkstatt sagt, das können wir nicht nachvollziehen. Also überlegen Sie sich das. Sie kommen mit einem Tankquittungszettel und einem Blatt Papier, wo Sie was ausrechnen, in die Werkstatt und sagen, guck mal, ich habe auf dieser Kilometerstrecke, diesen Kilometern, den und den Sprit verbraucht, so und so viel Liter, und dann komme ich auf den Verbrauch, das ist zu hoch. Und die in der Werkstatt glauben Ihnen nicht. Die schließen das Auto an ihr Kabel an, lesen das ganze Software-Gerätezeugs aus und kommen zu dem Schluss, der Spritverbrauch ist in Ordnung. Das meine ich. Sie haben bei diesen institutionalisierten technischen Prozessen, haben Sie es mit einem technokratischen Zugang zu tun, der am Ende mit der Realität nichts zu tun hat. Die Messmethode mit der Tankquittung und der Laufleistung akzeptiert die Werkstatt einfach nicht. Die glauben nicht, was sie sagen. Und das ist eigentlich ein Grund, sich von der Werkstatt und auch von der Marke zu verabschieden. Denn was soll ich bitte ein Vertragsverhältnis und Vertrauensverhältnis eingehen zu einer Truppe von Leuten, die mir nicht glauben, die gerätehörig sind, die lieber einem Blatt Papier glauben oder einer Diagnose aus einem irgendwie, was weiß ich, Thermodrucker, der dann irgendwelche Daten ausspuckt, die irgendjemand programmiert hat, der nicht für die Realität zu gewinnen ist. Also ich habe zwei Konzepte für Sie, für Ihr Unternehmen. Bei allem, was Sie tun, entweder Sie machen sich die Realität zum Maßstab, dann glauben Sie, was die Kunden Ihnen sagen. Und dann denken Sie lösungsorientiert. Und Sie gucken, wie kriege ich das Problem vom Tisch, wie kriege ich die Kuh vom Eis, und zwar ganz konkret und nicht nach Schema F. Wenn Sie die Realität zum Maßstab machen, dann hören Sie einem Kunden wie mir zu. Dann sagen Sie nicht, wir müssen zum dritten Mal den Router tauschen, sondern dann sagen Sie, okay, wir eskalieren das rechtzeitig. Oder aber Konzept Nummer 2, Sie nehmen sich ein vergeistigtes, abstraktes Konzept zum Maßstab. Zum Beispiel Gedankenknoten, wie beim Thema Qualitätsmanagement oder bei einem Steuergerät, dessen Daten zwar falsch sind, die wir aber trotzdem als aussagekräftig zugrunde legen. Das können Sie machen. Sie können komplexe Systeme entwickeln, um zu Erkenntnissen zu kommen, die am Schluss keine gedankliche Basis haben. Kann man machen. Muss man aber nicht machen. Sie können auch einem Kunden glauben, der in die Werkstatt kommt und sagt, wir haben mit Tankquittung und Tacho gemessen, dieses Auto verbrennt zu viel Kraftstoff. Die grundlegende Frage ist, bei allem, was Sie tun, technisch, was Sie einrichten, soll etwas funktionieren? Oder soll es den Vorschriften genügen? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Bei manchen Dingen, manchmal klappt es, dass beides zutrifft, das ist dann schön, aber es gibt immer wieder Punkte, wo etwas nicht funktioniert, aber immerhin den rechtlichen, theoretischen, abstrakten Bedingungen Genüge tut, siehe der Verbandskasten im Auto. Kernfrage ist, glauben Sie an die Theorie oder glauben Sie an die Praxis? In dieser Frage sollte Ihr Unternehmen überlegen, woran es sich hält. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.